Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.
Ich bin Clemens Benke. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden hier über Hamburg, über das, was läuft bei uns in der Stadt, was gut läuft, aber auch über das, was weniger gut läuft, was die Hamburgerinnen und Hamburger beschäftigt. Das hört ihr hier in unserem Stadtnachrichten-Podcast jeden Montag mit einer neuen Folge und immer mit spannenden Gästen, die einfach was bewegen bei uns in der Stadt. In dieser Woche ist Anna-Theresa Korbut zu Gast. Seit 2021 Chefin beim HVV. Zuletzt hat sie ihr Schlagzeilen als mögliche neue Bahnchefin gemacht. Daraus ist da nichts geworden, aber die Nominierung, die hat sie geehrt. Das hat sie dann auf LinkedIn geschrieben. Als HVV-Chefin ist Anna-Theresa Korbut die Sicherheit bei uns im ÖPNV ein Riesenanliegen, dass die Fahrgäste sich sicher fühlen, sich wohlfühlen in Hamburgs Bussen und Bahnen. Das hat ja auch viel mit Zivilcourage zu tun, oder? Und da hat das Unternehmen jetzt eine Kampagne gestartet, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, die Kampagne wird unter anderem über die Fahrgastbildschirme beworben. Gemeinsam für mehr Zivilcourage beim HVV heißt es da. Ja, wie kann das gelingen? Schön, dass ich darüber jetzt ganz ausführlich mit Anna-Theresa Korbut sprechen kann. Hallo Frau Korbut, grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir müssen unser Gespräch per Telefon aufnehmen, weil Sie in Wien gerade sind, ne?
Aktuell ja, aber ich bin jetzt die ganzen letzten Wochen so viel unterwegs gewesen.
Ja.
Mehr durch Deutschland im Auftrag des ÖPNV.
Sammeln Sie da Eindrücke aus anderen Städten? Kann man da viel gewinnen auch? Oder wie ist das so, wenn man beruflich im Auftrag des ÖPNV unterwegs ist?
Ja, man lernt viel. Ich habe ja diverse Rollen in Deutschland inne. Unter anderem bin ich ja Vorsitzende des Ausschusses für Preis und Vertrieb, ja, und vertrete dort unsere gesamte Branche nach vorne, kümmere mich da um Vertriebsaktivitäten, den neuen heißen Scheiß, den es da draußen gibt. Ich kämpfe sehr stark fürs Deutschlandticket, um Finanzierungsthemen, bin dann viel in Berlin bei Kollegen in Frankfurt. Ich sitze im Verwaltungsrat des VDV. Also ich bin sehr umtriebig unterwegs und eigentlich nur zum einen Ziel, das Beste nach Hamburg zum HVV bringen. Und auf der anderen Seite bundesweit mich dafür einsetzen, dass dieser ÖPNV finanzierbar und attraktiv bleibt und wird.
Von welcher europäischen Stadt können wir denn da am besten lernen?
Wenn ich jetzt sage, Wien, klingt das komisch, aber nein, es ist wirklich so. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier bin, sondern dass es Wien geschafft hat, über Jahrzehnte kontinuierlich Finanzierung aufzustellen und den ÖPNV auszubauen. Und die haben hier einfach einen Model Split, der ist fast doppelt so hoch wie das, was wir in anderen deutschen Städten haben.
Das müssen Sie mir nochmal erklären, den Begriff Model Split?
Anteil Ihrer Reisen einer Stadt per Fahrzeug, Fahrrad, zu Fuß oder dem ÖPNV. Das heißt, rund 40% aller Fahrten auf Wiener Boden werden hier mit dem ÖPNV zurückgelegt.
Okay, also das spricht ja für die Attraktivität des ÖPNV in Wien. Wie ist das in Hamburg? Haben Sie da Zahlen?
Da haben wir auch Zahlen, ja. Die liegen bei über 20%. Die genauen müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Haben wir ja letztes Jahr nochmal veröffentlicht. Die Werte sind gestiegen. Wir haben ja hier ein klares Ziel vor Augen, auf über 30% zu kommen. Aber es ist natürlich ein anderer Maßstab, ne? Ein anderer Zugang. Und wenn man dann nach Wien schaut, dann ist da noch ein Schritt zu gehen.
Ja, und die Städte können ja nicht direkt miteinander verglichen werden, wahrscheinlich europaweit, ne?
Nein, das auch nicht. Obwohl ich sagen muss, Wien und Hamburg sind sich von der Einwohnerzahl nicht fremd, aber natürlich von der Flächenausdehnung ganz unterschiedlich, auch von der Besiedlungsstruktur. Deshalb sage ich immer, wissen Sie, das ist wie in der Schule, Sie können das eine Kind nicht mit dem anderen vergleichen, das geht nicht. Aber es geht um Richtparameter und ich glaube, das, was man in Wien, und das ist nicht nur Wien, sondern sagen wir Österreich oder auch Schweiz gesamthaft geschafft hat, ist über Jahre hinweg, unabhängig welche Koalition gerade regiert, Finanzierungs- und Projektvorhaben so zu verstetigen, dass es auch dabei bleibt. Mhm. Also dass das nicht immer durch so einen Ruck geht, je nachdem, wie welche Wahl ausgefallen ist oder wie gerade was modern ist.
Ja.
Und das kommt dazu, dass man hier zu einer anderen Geschwindigkeit kommt und auch zu einer Kontinuität.
Dass man diese Kontinuität unabhängig von der politischen Konstellation beibehält, sozusagen beim ÖPNV.
Genau.
Ne?
Richtig.
Also keinem Hamburger, keine Hamburgerin wird entgangen sein in den letzten Tagen, dass wir eine neue Kampagne, dass es eine neue Kampagne beim HVV gibt, die heißt Gemeinsam für mehr Zivilcourage. Über die wollen wir jetzt sprechen, Frau Korbut. Mehr Zivilcourage in Bus und Bahn, dazu ruft der Hamburger Senat auf, gemeinsam mit dem HVV, mit Ihnen, der Polizei und dem Weißen Ring. Und beim Thema Zivilcourage, finde ich, müssen wir auch über Sicherheit sprechen, denn Zivilcourage zeigt man ja auch unter anderem, wenn andere in Gefahr sind, ne? Wenn man sich selbst einbringt. Und beim Thema Sicherheit, da gibt es ja schon einige Maßnahmen von HVV-Seite. Vielleicht können wir die nochmal aufzählen, oder, Frau Korbut?
Ja, Ja, sehr gerne. Wir haben vor über einem Jahr mit der Kampagne Sicher unterwegs begonnen. Mhm. Ja, das hatte einfach den Ursprung darin zu sagen, oder es gab dann damals Studien, die gesagt haben oder die gefühlte Sicherheit im ÖPNV sehr schlecht bewertet haben. Und dann kam so eine Sicherheitsdebatte hoch. Mhm. So, und wir haben uns, und ich persönlich habe mich auch sehr, sehr genau mit diesem Thema beschäftigt, weil ich finde, Sicherheit, das hat auch schon was mit unseren demokratischen Werten und so zu tun. Und gesagt, wie kann das sein, dass ein System, was von allen mitfinanziert wird, so schlecht gefühlt wird? So, und wenn man sich dann am Ende des Tages aber die Fakten angeschaut hat, so hat man gemerkt, wir sind gar nicht unsicher. Mhm. Ja, es ist das Gefühl, was man hat.
Das ist so ein Bauchgefühl, ne?
Ja. Mhm. Ja, wenn man vielleicht auch als Frau unterwegs ist, mhm, oder als, sag ich mal, irgendeine Mindergruppe, oder wenn man manchmal schaut, wer mit einem dann noch so mitfährt, ne?
Natürlich.
Und so, das beschleicht einen dann so. Und das ist wie nachts durch den Wald gehen, ne? Da fühlt sich ja auch der wenigste sicher. So, das, ja, ich sag mal, das gibt Gefühle. So, und wir sind da mal hingegangen, haben gesagt, wir haben aber schon sehr viel im HVV, was wir anbieten, und es gibt schon Maßnahmen, die liegen auf der Hand, die sollten wir in die Umsetzung bringen. Und wir haben vor knapp über einem Jahr die Kampagne Sicher unterwegs gestartet, und zwar mit der ersten Säule, das waren die ganzen Informationen zu unseren SOS- und Notfallsäulen, die wir an den Stationen, S-Bahn-Stationen oder auch in den Zügen haben, und haben hier Personen, also ich sag mal, erstmal aufgegleist, was kann das alles, ja, was muss man drücken, wer meldet sich am Ende des Tages, also ein bisschen den Hemmnis abbauen, da auch mal auf so ein Knöpfchen zu drücken. Ne? Man glaubt ja immer gleich, man ruft die Feuerwehr oder sowas, oder der Zug kommt zum Stehen. Ja, ja, also dass man einfach hingeht und das mal ausprobiert, ja, das haben wir sehr breit beworben. So, im nächsten Schritt sind wir hingegangen und haben das Heimwegtelefon aufgeschaltet. Mhm. Sprich, eine Nummer, wo man anrufen kann, wenn man sich ja unsicher fühlt oder wenn man Redebedürfnisse hat oder wenn man einfach per Telefon begleitet sein möchte.
Ja, tolle Idee, finde ich super, ja.
Ja, man merkt auch übrigens in den Nutzungszahlen, das ist ja auch eine bundesweite Nummer.
Ja.
Und man sieht auch, dass wir da deutliche Steigerungen in der Nutzung aus dem HVV-Spektrum haben. Und das Dritte, was eine der stärksten Maßnahmen war der Wunschausstieg, Bus. Sprich, nach 21 Uhr auf den Linien, in der Rücksprache mit dem Busfahrer, kann der Bus dort halten, entlang der Linie, ne? Was vielleicht näher zu Ihrem Wohnort oder zu der Adresse ist, wo Sie hin möchten. Und das hat natürlich nochmal einen immensen Schub gegeben, weil das einen dann ja auch ein bisschen Wegzeit im Dunkeln, sage ich mal, nimmt.
Absolut.
Und das ist eine der Maßnahmen, man glaubt es gar nicht, die von all dem Blumenstrauß, den wir bisher aufgesetzt haben, am positivsten aufgenommen wurden.
Das wollte ich Sie gerade fragen.
Sowas, ja, wie lobende Worte. Man kriegt ja immer nur Beschwerden.
Ja.
Aber das ist extrem positiv angekommen. Und was wir mit dieser Kampagne machen, wo sich jetzt auch die Zivilcourage einbettet, ist, dass wir das aufnehmen und positiv darüber stetig berichten.
Ja, sagen Sie doch nochmal was zum Wunschausstieg. Wie viele Leute nutzen das? Also haben Sie da Zahlen, Rückmeldungen?
Noch nicht, ist noch zu früh, kommt. Ja, warten wir bis Ende des Jahres noch ab, bis wir die Rückmeldungen haben. Aber ich kann Ihnen aus dem operativen Betrieb schildern, das ist jetzt nicht so, dass uns die Busse überall stehen bleiben.
Okay.
Also es ist aber schon so, alleine, dass man es kann, hilft einem so viel.
Wissen
Sie, alleine, wenn ich weiß, dass ich könnte, wenn ich es brauchte, ne, oder brauchen würde, dann ist das schon eine immense Steigerung der gefühlten Sicherheit. Ne? Die genauen Zahlen werden wir noch nicht.
Ja, also dass man sich überhaupt fragen traut, den Busfahrer, Mensch, ich kann nicht noch ein bisschen bei Ihnen bleiben, da ich muss erst an der Ecke raus, ist das okay?
Ja.
So, ne? Also
ja.
Auf die Idee wäre man wahrscheinlich vorher gar nicht gekommen. Wie ist das mit dem Heimwegtelefon? Haben Sie da Rückmeldungen oder schon Zahlen bekommen?
Ja, da sind wir aktuell auf 12% angestiegen.
Mhm.
Ja, von den Anrufen, die da reinkommen. Und ich glaube, wir waren bei zwischen 4 bis 7, je nachdem, welche Wochenendtage Sie da genommen haben. Also auch da sieht man einen starken Anstieg.
Am Wochenende wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja.
Ja, wann weiß ich leider nicht, aber faktisch, dass die Nutzung beansprucht wird. Wissen Sie, also dass man in der Registrierung, wenn da jemand anruft, dann kommt er aus dem nördlichen, ne, HVV-Spektrum, dass man sieht, die Leute nutzen es. Und diese Nummer gab es ja vorher auch. Es ist ja nicht, dass wir das ins Leben gerufen haben. Wir haben Bestandsthemen aufgenommen und beworben und sie publik gemacht.
Ja, und dieses Heimwegtelefon ist ja keine Notrufnummer, ne? Also da ist da nicht die Polizei oder die Feuerwehr dran. Da geht es einfach darum, dass, wenn man sich unsicher fühlt, dass man eine Telefonnummer hat, wo man anrufen kann und wo einem auch im Notfall natürlich geholfen wird, aber man spricht mit jemandem am Telefon.
Genau, das sind Personen, die das ehrenamtlich machen. Also so ein nettes Schwätzchen, ne, den man anruft und mit dem man dann irgendwie über das Leben erzählen kann oder wo man gerade war oder je nachdem, was jemand für Bedürfnisse hat, ne?
Ja.
Und die einen dann einfach begleiten.
Ja.
So.
Ja.
Und andere setzen sich ins Auto, fahren nach Hause und rufen mal irgendwen an, damit sie nicht einschlafen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Genau.
Also ihre Eindrücke loszuwerden.
Ja, ja.
Diesen Mechanismus gibt es ja ganz oft, dass einem das Sicherheit vermittelt.
Genau, ja. Also gute Idee auch. Frau Korbut, lassen Sie mich in dem Zusammenhang Sie nochmal fragen nach einem Thema, was wir jetzt in vor ein paar Wochen auch viel diskutiert haben. Das war die Forderung nach extra Frauenabteilung. Es betrifft ja, muss man leider sagen, vor allem Frauen, die sich nachts unwohl fühlen, alleine unterwegs, wenn sie alleine unterwegs in Bus und Bahn sind. Und da gab es ja lautstarke Forderungen nach extra Frauenabteilen. Das hatten Sie abgelehnt, ne? Das wollten Sie nicht.
Nein, und das sage ich auch ganz selbstbewusst als Frau und nicht, weil ich eine Frauenhasserin bin oder weil ich die Bedürfnisse nicht kenne. Also ganz im Gegenteil. Ich bin ja auch immer wieder überall in Deutschland unterwegs. Ich reise fast nur ÖPNV. Mhm. Ich habe 3 Töchter. Das heißt, ich bin da sehr drauf bedacht. Aber ich schaffe nicht Lösungen für Einzelgruppen, sondern ich schaffe Lösungen für alle meine Fahrgäste.
Ja.
Und wenn ich was für Frauen mache, dann muss ich später, ne, dann sagen, warum die Gruppe? Und es gibt auch andere, viele, viele Gruppen, die sensibel in dem Thema, ne, angepasst sind, die Unterstützung brauchen. Ich sage jetzt nur mal Senioren.
Ja.
Also reden Sie mal mit Senioren, wenn die abends irgendwo hinfahren sollen. Wenn es dunkel ist, trauen die sich nicht mehr. Müssen Sie in einer komischen Haltestelle aussteigen, gehen Sie doch mal abends, das heißt, benennen wir es beim Namen, gehen Sie abends oder nachts mal über den Hauptbahnhof. So, da wird Ihnen jeder, der 80, 90 plus ist, sagen, er fühlt sich auch nicht sicher. Habe ich dann als nächstes Seniorenwaggons oder Security-Kräfte, die einen dann rausbegleiten? Wissen, was ich meine? Das ist nicht für mich der richtige Ansatz, einzelne Zielgruppen. Sondern ich mache ÖPNV für alle. Ich bin ein Massenbeförderungssystem. Und ich möchte am Ende, mein horrendes Ziel ist es, dass es für alle Fahrgäste da draußen die gleiche Leistung und das gleiche Sicherheitsgefühl gibt. Und das ist das, woran wir arbeiten, weshalb wir diese Kampagne auch so aufgesetzt haben. Sie wissen ja, dass wir das ja mit so einer Art Workshops begleiten.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Und ich finde, bei dem Thema sind wir ja auch schon ganz tief drin im Bereich Zivilcourage. Da gibt es ja eine Studie der Uni Wuppertal, wonach nur jeder Dritte bei Grenzüberschreitungen überhaupt eingreifen möchte. Ich finde nicht, Zivilcourage fängt schon an, wenn Gewalt da ist, sondern eigentlich schon vorher. Ich glaube, das beschreiben Sie auch in der Kampagne, dass man aufeinander achtet, einfach auch im ÖPNV, dass einem der andere nicht egal oder gleichgültig ist beim Ein- oder Aussteigen, eventuell Hilfe braucht und so weiter. Das ist schon mal die Voraussetzung.
Ja, natürlich. Sie sehen das ja, nehmen wir es mal nicht als Thema Sicherheit, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, wie viele Leute helfen einem, wenn der Aufzug kaputt ist beim Treppetragen? Da fängt es doch schon an.
Ja,
wo ich dann, wenn ich dann hingehen muss und die Jungs da rausziehen muss und sage, hey, du kannst mir mal helfen, weil die von alleine, die haben die alle Tomaten auf den Augen, ne? So, wie ist es, wenn ein Senior stolpert, ne? Wie ist es, wenn man jemanden sieht, der schwere Einkaufstaschen kriegt, wo man wirklich sagt, ne, oder Koffer wohl nicht weiterkommt? Machen wir das mal nicht von Sicherheit abhängig. In Summe, und da gebe ich der Studie recht, agieren viel zu wenige Menschen. So, und beim Thema Sicherheitsgefühl, ja, wenn man eine kritische Situation vielleicht beobachtet oder eine unangenehme, sie muss ja nicht kritisch sein, dann wird es noch weniger. So, was wir mit dem Baustein Zivilcourage wollen, ist, dass wir darüber aufklären, welche Möglichkeiten es gibt, zu unterstützen. Wir sagen nicht, schmeiß dich in die Gefahr und bring dich selber in Gefahr, sondern wir sagen, es gibt Mechanismen, ja, es gibt Art und Weise, sich zu verhalten, zu reden, was zu tun, zu machen, ja, um einfach eine Situation zu entschärfen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt. Das lernt man ja auch in jedem Verteidigungs- oder Erste-Hilfe-Kurs oder was auch immer, sich selbst auf keinen Fall in Gefahr bringen. Das gilt natürlich auch bei dieser Kampagne jetzt.
Da hilft es auch manchmal, wenn man die Situation sieht, dann kann man ja auch schon die Polizei oder so anrufen. Also es geht ja um irgendeine Form tätig zu werden, heißt nicht, dass man sich in die Situation einmischen muss. Und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich immer sage, Zivilcourage, das ist das Wichtigste, was wir haben, dass Menschen nicht blind zueinander sind. Weil wenn uns doch beiden was passiert, möchten wir doch auch, dass andere uns helfen, in welcher Form auch immer.
Völlig richtig.
Ja, so, völlig richtig. Das sage ich immer. Also wenn ich das von meinem Umfeld mir wünsche, dann muss ich doch selber bereit sein, auch was dazu beizutragen.
Mhm. Lassen Sie uns doch mal vielleicht eine konkrete Situation nennen, die man dann auch in diesen Workshops wahrscheinlich lernt, wie man damit umgeht. Was fällt Ihnen da ein? Also vielleicht nachts in der Bahn, in der U-Bahn, auf dem Nachhauseweg und da kommt jemand, der bedroht einen anderen und es sind 5 Leute im Abteil. Sind das so typische Situationen oder was wird Ihnen da gespiegelt? Was sind die Situationen, in denen man Zivilcourage zeigen sollte, mit eingreifen?
Also die Ausgestaltung dieser Fallbeispiele, die ist jetzt gerade im Werden. Ja, mhm. Also da will ich auch gar nicht vorweggreifen, sondern wir wollen ja Ende des Jahres mit den Workshops starten, wo wir übrigens auch Zielgruppen scharf, da werden wir Gruppen auch nur für Frauen, für Männer, für Senioren, für Kinder etc. haben. Ne? Da schaue ich schon drauf, dass man sich dann ne, unter seinesgleichen auch bewegen kann, wenn man möchte.
Ah, ja.
Aber das arbeiten wir ja zusammen mit der Polizei, ja, mhm. mit Betroffenen und auch mit dem Weißen Ring aus, was das sein könnte. Und natürlich werden wir davon, ich nenne es jetzt mal schlimmen Fällen, genauso darüber reden, wie aber ich sitze als Frau oder als, was weiß ich, ne, mhm. Junger Mann oder Senior im Abteil und oder im Bus und dann kommt da so eine Gruppe von 12 trinkenden Jugendlichen mit 18 bis 20 Jahren rein,
mhm.
die laut gröhlend, ne, anfangen dreckige Witze zu machen. Ich sag jetzt mal irgendwas.
Naja. Also
ein Moment, wo ich für mich weiß, ach scheiße, muss das jetzt sein, ne?
Mhm.
So, und die dann kommen und dann sagen, hey, du hübsche Blonde, na, willst nicht mitsaufen, ne? Also alles so Momente, wo du dann so direkt merkst, da zieht's dich jetzt zusammen. So, und,
ja.
und ich glaube schon, dass man dann über solche Momente dann gemeinsam mit den Fachexperten, und das bin ich ja nicht, also ich habe zu meiner Schande einen Selbstverteidigungskurs gemacht, da war ich 18, das ist schon ein paar Jahrzehnte her.
Mhm. Ja, immerhin.
Ja, aber da sollen dann die Experten kommen, die einen dann an die Hand legen und sagen, wenn man jetzt da mitsitzt im Bus, was wäre denn jetzt die richtige Reaktion?
Genau.
Ne, sagt man, komm, wir steigen lieber an der nächsten mhm. Haltestelle aus, geht mhm. man zum Busfahrer, ruft man das Heimwegtelefon an, ne? Setzt man sich vielleicht zu der Blondine hin und fängt mit der einen Smalltalk an, damit die mhm. anderen sehen, die ist nicht mhm. alleine, ne?
Mhm.
Wissen Sie, was ich meine?
Mhm.
Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz breites Portfolio an Maßnahmen, die man dann gemeinsam besprechen muss. Und ich glaube, was ganz wichtig sein ist, bis wohin geht man mit und bis wohin lässt man fremde Hilfe kommen.
Ja.
Ja, also dass man in eine Situation, dass man die richtig einschätzen kann. Ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen.
Sie haben ja ganz konkret auch in der Kampagne 5 Punkte festgelegt, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. 5 Tipps, wie man Zivilcourage zeigen kann. Vielleicht können wir die kurz mal durchgehen. Welche sind das? Was ist der erste Punkt?
Wir haben ja immer sehr starke Appelle aufgesetzt.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel, sieh hin bei auffälligen Situationen. Also nicht dieses Betreten auf Fendiglotzen oder Wegdrehen. Ne?
Okay, ja.
So, ne? Hilf, aber gefährde dich nicht selbst, ist der zweite Slogan, mit dem wir rausgehen. Das ist das, was wir eben meinte, bring dich nicht in Gefahr. Ne? Oder auch der dritte Punkt, wo ich immer sage, fordere andere zur Mithilfe auf. Also in der Gruppe sind wir immer stärker. Man, ne? Wie ich eben sage, man muss die Leute mal anhauen und sagen, hey, jetzt komm mal her, ne? Du kannst auch mal. Ne? Immer drück den Notruf oder ruf die 110, also 110. Ja, wenn du dir unsicher bist oder sei für andere da.
Ja.
Je nach Situation. Ja, das ist auch das, mit denen wir gerade auf unseren Plakaten und Werbebotschaften unterwegs sind.
Genau.
Sind das so Punkte, an denen man sich, die man einfach für sich reflektieren muss.
Ja.
Das ist ein Aufruf an die Gesellschaft, wissen Sie? Das ist eine Form von gesellschaftlicher Verantwortung.
Ja, also es gibt keinen konkreten Leitfaden für konkrete Situationen, weil es ja nicht immer die identischen Situationen gibt, wie man dann reagieren kann, das ist klar. Ich habe nochmal eine Frage zu den Notrufsäulen. Also die gibt es natürlich außerhalb des U-Bahn-Bereichs und in der Bahn kann man ja auch Kontakt mit dem Fahrer dann herstellen. Ne? Wenn man auf diesen Knopf drückt, ist man beim Fahrer vorne.
Mhm.
Wenn man jetzt in so einem konkreten Gefahrenbereich ist, dass man das nicht machen möchte, weil man dadurch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Was kann man dann machen? Wählt man dann unauffällig die 110
ja.
und sagt, ich bin hier im, dann die Wagennummer merken oder wie konkret gibt man sich da?
Wagennummer merken oder von wo nach wo man gerade losgefahren ist.
Mhm.
Ja, auch, ne, das kann man dann alles zuordnen und ich sage immer, ein Anruf zu viel gibt es nicht.
Okay.
Man blamiert sich nicht, man produziert keine Kosten, man kriegt keine Strafanzeige, wenn was nicht war. Und wenn man die 110 anruft und nur heult, dass man Angst hat oder das Handy nur laut mitlaufen lässt, ja, dann ist das, wenn das einem das Gefühl gibt, ist es okay. Die Menschen sind alle darauf trainiert, die wissen, was passiert. Da wird keiner ausgelacht.
Okay.
Ich weiß aber, wie groß der Hemmschuh ist.
Ja, ja.
Also, ne, neulich erst wieder erlebt, Fahrradfahrer umgestürzt und alle haben überlegt, ruft man jetzt die Rettung oder nicht?
Lieber rufen als nicht ist immer besser.
Die Frage war dann ja, ist die jetzt ausreichend verletzt?
Ja.
Es gibt kein ausreichend.
Richtig.
Es gibt auch nicht, hat man jetzt ausreichend viel Angst? Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ja.
Immer richtig, das zu tun. Angst ist was Individuelles. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Ja,
also, ne, da kommen, Sicherheit hat ja auch mit vielen Vorurteilen zu tun, mit denen man da kämpft. Ne?
Mhm.
Also kommen drei Leute rein, die sprechen kein Deutsch, sondern was anderes und haben eine Bierflasche in der Hand, dann ne, hat man ja gleich bestimmte projizierte Bilder im Kopf. Wo ich sage, ne, also Gefahr, gefühlte Gefahr ist ja auch zum Teil was anderes.
Mhm.
Und die wenigsten Fälle sind ja wirklich so grenzüberschreitend, formuliere ich mal.
Mhm.
Gott sei Dank.
Okay. Ja, gut, dass Sie das nochmal sagen. Das sind die wenigsten Fälle. Also das sagt die Statistik, ne?
Ja.
Wie ist es eigentlich, wenn ich helfe und dabei mich verletze oder mir mein Handy runterfällt oder eine Jacke zerreiße? Ist man da irgendwie abgesichert? Also muss man da Hemmungen haben? Da schreite ich jetzt lieber nicht ein. Ich habe gerade meinen neuen Anzug an, der wird mir dann schmutzig oder kaputt gemacht.
Ja, das ist ja immer so, ne? Also, ja, ich sag das jetzt mal so salopp, aber wenn ich draußen im Park bin und ich helfe jemandem, dann fällt mir das Handy aus der Tasche und ist kaputt, dann ist halt kaputt, ne?
Ja.
Aber ich muss mal immer, ich komme immer wieder an den Punkt, man muss sich halt überlegen, ob einem die Klamotten wichtiger sind oder die Unterstützungsleistung. Vor allem, wenn es mal umgekehrt wäre.
Ne? Ja, haben Sie vollkommen recht. Ich komme nur auf den Punkt zu sprechen, weil in Ihrer Kampagne auch deutlich wird, wenn da was passiert, auch da ist man abgesichert. Also wenn einem das Handy lieber ist, als einzuschreiten. Auch da bitte einschreiten. Das Handy ist versichert in dem Fall. Frau Korbut, Sie hatten vorhin erwähnt, dass es im Rahmen dieser Sicherheits- oder dieser Kampagne für mehr Zivilcourage auch Seminare gibt oder von der Veranstaltungsreihe. Open HVV unterwegs heißt die. Was kann man da machen?
Genau, so, das sind Veranstaltungsreihen, also ich sag mal Kurse, wo man zu eingeladen wird, die wir wo man sich für anmeldet, wo wir in kleinen Gruppen die Usability und auch die Fragen eingehen. Also wir haben das zum Beispiel bei diesen Haltestellenbegehungen aktiv gemacht. Da sind wir dann mit den Kundinnen rausgegangen und haben zusammen auf das Knöpfchen gedrückt. Wir haben gezeigt, wo das ist. Wir haben dann im Zug gesessen und uns mit dem Fahrer mal verbunden, die Logik erklärt. Ne? Da war die Polizei mit dabei. Die hat das ganze Thema nochmal aufgemacht. Und dort konnte man sich in seinen Gruppen jeweils sehr spezifisch auf die Fragestellungen einlassen und auf der anderen Seite auch zeigen, was es schon gibt, also Hemmnisabbau. Mhm. Und das Gleiche, diesen gleichen Reihe mit dem HVV unterwegs werden wir machen zu dem ganzen Baustein Zivilcourage. Ja, und das auch mit der Polizei, mit dem Weißen Ring zusammen, mit denen wir das dann zusammen durchgehen werden und dann auch mal drüber reden, was sind das für Situationen, was für Verhaltensmöglichkeiten gibt es dann, ja. So ähnlich, wie Sie das auch eben gesagt hatten mit dem Selbstverteidigungskurs, man lernt ja immer was mit dazu. Es gibt ja nicht das Patentrezept. Mhm. Ja, und in diesen Veranstaltungsreihen laden wir dann aktiv mit ein, um sich damit zu befassen und auch Werkzeuge mit an die Hand zu bekommen.
Okay, und wenn man da mitmachen will, wer das jetzt gerade hört und denkt sich, oh, das mache ich auf jeden Fall mal, an wen kann man sich da wenden?
An den HVV. Wir werden dazu aber, wenn wir fertig sind und die Veranstaltungsreihen live gehen, nochmal eine eigene Presseinformation zu machen und ab dem Zeitpunkt laden wir ein.
Also die sind noch nicht gestartet, diese Veranstaltungsreihen?
Die sind noch nicht gestartet, nein, die sind in der Konzeption noch.
Okay, und dann gibt es ja außerdem noch ganz klar eine sehr übersichtliche Seite bei Ihnen beim HVV im Internet, wo man sich informieren kann über die Kampagne Gemeinsam für mehr Zivilcourage beim HVV. Da ist alles nochmal aufgeführt, also die 5 Punkte, die wir gerade erwähnt haben und wie man sich verhält in problematischen Situationen natürlich auch. Wie lange geht die Kampagne noch?
Oh, die werden wir noch einige Wochen durchspielen lassen. Die wird auch nie ganz verschwinden. Die wird sich vielleicht ein bisschen ausdünnen. Ja, also man wird dann nicht so die Frontalbeschallung bekommen, die man aktuell hat. Aber für uns ist es wichtig, dass das ein laufendes Thema bleibt. Das heißt, das Thema sicher unterwegs wird Ihnen permanent begegnen.
Okay. Und das ist ein Thema, was Sie natürlich auch begleiten im Sinne von auswerten, evaluieren, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also wir begleiten das durchgehend, auch mit den Gästen, die sich das mit uns zusammen dann näher angeschaut haben.
Okay, dann würde ich sagen, ist das vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass wir uns in einem Jahr nochmal kurz schließen und darüber sprechen, wie es gelaufen ist bis jetzt.
Sehr gerne. Machen wir das doch.
Vielen Dank, Frau Korbut, für das schöne Gespräch. Danke Ihnen.
Gerne.
Hamburg aktuell.
Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast und eine neue Folge, die gibt es ja immer bei uns montags pünktlich um 12 Uhr. Vielleicht können sich einige von euch noch an den Versuch erinnern, die Olympischen Spiele 2015, also vor immerhin 10 Jahren, zu uns nach Hamburg zu holen. Der Versuch ist krachend gescheitert. Die Hamburger haben sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Jetzt startet der Senat einen neuen Versuch. Es geht um Olympia 2036, 2040 oder 2044. Ja, was spricht dafür und was haben die Organisatoren vielleicht auch dazugelernt? Also warum sollte es diesmal bei der Abstimmung besser laufen? Darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe unseres Stadtnachrichten-Podcasts ganz ausführlich mit dem Projektleiter unseres Hamburger Olympiateams, mit Steffen Kühke. Am besten, ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine unserer spannenden Folgen mehr. Empfehlt uns auch gerne weiter und wenn ihr Kritik oder Vorschläge habt, gerne her damit. Ihr erreicht uns unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Mein Name ist Clemens Benkel. Bis dann. Tschüss.
Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.